Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS.
Echo der Zeit. Das sind unsere Themen. Griechenland bittet die Euro-Länder und den Internationalen Währungsfonds um Hilfe. Damit soll der hochverschuldete Staat vorerst 45 Milliarden Euro erhalten. Athen, Brüssel und Washington, drei Stationen in unserem Schwerpunkt. Dann neuer Rettungsversuch für die 11. AHV-Revision, ein Kompromissvorschlag für und gegen die Frauen. Weiter die Suche nach dem hohen C. Die Christlich-Demokratische Volkspartei thematisiert einmal mehr ihr Selbstverständnis. Und schließlich, wieso einige mächtige Franzosen immer mittwochs ins Schwitzen kommen. Chirac könnte ein Lied davon singen. Mehr dazu später im Echo der Zeit. Am Mikrofon ist Simon Fazer. Zuerst aber Jonathan Fisch. Er hat die Nachrichten des Tages.
Der Moment sei gekommen, sagte der griechische Ministerpräsident Papandreou heute Mittag. Der Moment, das Ausland um finanzielle Hilfe für Griechenland zu bitten. Die Eurostaaten und der Internationale Währungsfonds hatten vor kurzem gesagt, die Regierung in Athen dieses Jahr mit maximal 45 Milliarden Euro zu unterstützen. Papandreou sprach von einer Odyssee, die seinem Land bevorstehe.
Μια νέα οδύσσια για τον Ελληνισμό. Όμως πλέον ξέρουμε το δρόμο για την Ιθάκη.
Eine lange und beschwerliche Reise werde das, die viel von Griechenland verlange. Mit gemeinsamen Anstrengungen könne das Ziel aber erreicht werden. Bevor nun aber tatsächlich Milliarden fließen, müssen nun zunächst der Währungsfonds und die Euro-Länder ihre Zustimmung dazu geben. Die Swiss hat heute ihre Bilanz präsentiert, wie stark sie vom Vulkanausbruch auf Island betroffen war. Genau 202.184 Personen konnten wegen des Vulkanausbruchs nicht wie geplant fliegen. Sie waren auf den 1.885 Flügen gebucht, die die Swiss ausfallen lassen musste. Weiter gab die Fluggesellschaft bekannt, sie werde wegen der finanziellen Schäden keine Staatshilfe beantragen. Der isländische Vulkan hatte auch auf den Betrieb der SBB Auswirkungen. Wegen des Flugverbots setzte die SBB zusätzlich 163 Züge ein. Damit wurde die Zahl der Sitzplätze pro Tag um 11.000 erhöht. Die zusätzlichen Züge und das dazu notwendige Personal kosteten die SBB knapp 3 Millionen Franken. Ausgerechnet ein Antivirenprogramm hat in aller Welt Tausende von Computern lahmgelegt. McAfee, einer der führenden Hersteller von Antivirenprogrammen, meldet, dass bei der jüngsten Aktualisierung eines Programms ein Fehler passiert sei. Das Programm habe eine Datei, die im Betriebssystem nötig sei, irrtümlicherweise als Schädling eingeschätzt und unschädlich gemacht. Eine Sprecherin von McAfee sagte, es sei anzunehmen, dass auf mehreren 10.000 Computern deswegen Probleme aufgetaucht seien. Auslandschweizer aus dem Kanton Bern können bald per Internet abstimmen. Vom neuen Angebot können gut 12.000 Personen profitieren. Sie erhalten dabei Gastrecht auf der elektronischen Plattform des Kantons Genf. Eine entsprechende Vereinbarung wurde im Berner Rathaus unterzeichnet. Bundeskanzlerin Corinna Casanova bezeichnete den Vertrag als Meilenstein. Bereits hätten weitere Kantone Interesse an einer Nutzung des Genfer Systems angemeldet. Die Konsumenten in der Schweiz trinken im Durchschnitt jeden Tag 2 Deziliter Milch und essen 60 Gramm Käse. Das hat der Verband der Schweizer Milchproduzenten berechnet aufgrund der Zahlen vom vergangenen Jahr. Gesamthaft ist der Konsum von Milchprodukten zurückgegangen, um knapp 3% im Vergleich zum Vorjahr. Nach den Explosionen im Geschäftsviertel von Bangkok haben viele Schweizer Touristen die thailändische Hauptstadt verlassen. Sie folgten damit den Empfehlungen des Außendepartements in Bern, das gestern vor Ausschreitungen gewarnt und von Reisen nach Bangkok abgeraten hatte. In Deutschland haben mehrere Umweltschutzorganisationen ihre Klagen gegen den Bau einer Gaspipeline von Russland nach Deutschland zurückgezogen. Im Gegenzug habe die Pipeline-Gesellschaft zugesagt, zusätzliche 10 Millionen Euro für Naturschutzmaßnahmen beim Bau der Pipeline aufzuwenden, melden sie. Die Pipeline-Gesellschaft bestätigte die Einigung. 20 Jahre lang nahm die Zahl der Studenten aus unteren und mittleren Schichten an den deutschen Universitäten ab. Nun ist dieser Trend gestoppt. Im letzten Jahr schrieben sich wieder mehr Studenten aus diesen sogenannten bildungsferneren Milieus ein. Das zeigen Zahlen der deutschen Behörden. Gleichzeitig gingen die Anmeldungen von Kindern aus Akademikerfamilien leicht zurück. Trotz dieser Zahlen gibt der Deutsche Gewerkschaftsbund zu bedenken, Hochschulbildung sei noch immer ein vererbtes Privileg der höheren Schichten. Die Börsendaten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index schloss bei 6.768 Punkten, ein Plus von 0,7%. In New York steht der Dow Jones Index bei 11.131 Punkten, minus 0,1%. Der Euro wird zu 1.43,57 gehandelt und der Dollar zu 1.07,45. Das Wetter am Abend kann es im Jura und in den Bergen Schauer geben, sonst ist es freundlich. Morgen scheint oft die Sonne, am Nachmittag gibt es einige Quellwolken. Im Süden regnet es heute Abend teilweise. Morgen scheint ab und zu die Sonne, am Nachmittag kann es örtlich Regengüsse geben. Die Temperatur 21 Grad. Am Sonntag scheint erst noch die Sonne, dann wird es zunehmend bewölkt. Im Westen, Süden und in den Bergen gibt es Schauer und Gewitter. Am Sonntag wird es 24 Grad warm.
Wir starten mit dem Schwerpunkt. Athen öffnet den Fallschirm und erbittet Geld von den Europartnern und vom IWF. Berichte aus Griechenland und Brüssel und Fragen nach Washington. Dann auch ein Rettungsversuch einer im Bundeshaus. Ein neuer Vorschlag für die 11. AHV-Revision. Der gejagte Jäger, die Hetze auf Richter Garçon, dürfte nicht gelingen, denn das wäre
una nueva victoria de Franco.
Ein neuer Sieg Francos, warnt Regisseur Almodovar. Weiter, eine Partei vor der Gretchenfrage, die VP berät einmal mehr über ihr C. Bundespräsidentenwahl, was geht das uns an? Das merkwürdige Wahlverständnis der österreichischen ÖVP. Und investigativer Journalismus par excellence.
Un journal doit révéler ce qu'il y a derrière, ce qui se passe en coulisses, ce qui se prépare et ce qu'on ne veut pas que le public sache.
Dahinter schauen, aufdecken, zeigen, was man eigentlich verheimlichen wollte. Claude Angeli, Chef des legendären französischen Canard Enchaîné, bei uns im Echo der Zeit. Eine Sendung, die Sie auch als Podcast abonnieren können auf deres.ch. Alles noch viel schlimmer als bisher angegeben, hieß es gestern aus Athen. Das Riesenloch in der Staatskasse ist im letzten Jahr noch stärker gewachsen als befürchtet. Das Defizit liegt nun also offiziell bei 13,6%. Nur einen Tag nach dieser Korrektur verlangt Athen also Rettung von den Euroländern und vom IWF. Das Hilfspaket liegt schließlich bereit mit insgesamt 45 Milliarden Euro fürs Erste. Bevor wir fragen, wie das beim IWF ankommt und wie in Brüssel, zuerst der Beitrag aus Griechenland von Werner van Gent.
Gestern noch sah es danach aus, dass Griechenland zuwarten würde mit dem Notruf an die Länder der Eurozone. Doch dann trat Yorgos Papandreou heute um die Mittagsstunde während eines Besuches auf der kleinen Insel Kastellorizo überraschend mit der folgenden Aussage vor die Kameras.
In Anangi. Anangi ethnike ke epitaktike.
Es sei ein nationaler Zwang bei den Partnern Griechenlands, um die Aktivierung des gemeinsam vereinbarten Unterstützungsprogramms nachzufragen. Er habe dem Finanzminister den Auftrag gegeben, die notwendigen Schritte auszulösen. Noch vor 10 Tagen hatte Papandreou gesagt, die Sorgen um die Risikoaufschläge für griechische Anleihen seien endgültig vorbei, weil die Eurozone sich solidarisch mit seinem Land erklärt habe. Doch diese Solidaritätserklärung und das in groben Zügen bekanntgegebene Rettungspaket in Höhe von 45 Milliarden Euro hatte an den Märkten kaum Eindruck hinterlassen.
Die Agoras δεν ανταποκρίθηκαν. Είτε γιατί δεν πίστεψαν στη βούληση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Die Märkte hätten dann aber nicht positiv auf das Hilfspaket reagiert. Entweder, weil sie das Paket der EU nicht ernst nahmen oder weil Spekulanten sich eingemischt hatten. In der Folge drohten sämtliche Sparanstrengungen des griechischen Volkes zunichte gemacht zu werden, seien die Zinsen angestiegen und, noch schlimmer, sei es immer schwieriger geworden, Geld aufzunehmen. Inderdaad war der Risikoaufschlag für griechische Staatsanleihen zeitweise auf über 6% angewachsen, ein Zeichen, dass die meisten Marktakteure kaum noch mit einer Rettung rechneten. Momentan hat der griechische Finanzminister gerade noch 2 Milliarden Euro in den Kassen. Innerhalb der nächsten 3 Wochen besteht aber ein Finanzierungsbedarf von insgesamt 11 Milliarden Euro. Faktisch heißt das, dass der Staatsbankrott plötzlich sehr viel näher gerückt war. Fast 6 Minuten lang dauerte die heutige Ansprache Papandreous. Darin bezeichnete er die konservative Regierung, welche den Schuldenberg in 6 Jahren auf 274 Milliarden Euro verdoppelt hatte, als kriminell. Einen Begriff aber verwendete Papandreou erstaunlicherweise nicht, den Namen des Internationalen Währungsfonds IWF. Der Grund dafür liegt wohl darin, dass die Zeitung Kafimerini heute eine Umfrage veröffentlicht hat, in welcher 51% der Befragten angaben, die Beteiligung des IWF als schädlich zu betrachten. Auch Papandreou weist, dass sein bislang vorgelegtes Sparprogramm nicht ausreichen wird, den Anforderungen des IWF gerecht zu werden, und er weist auch, dass die Hilfskredite der europäischen Verbündeten erst dann ausbezahlt werden, wenn der IWF grünes Licht gegeben hat. Um das zu umschreiben, was als weitere Sparübungen noch auf das griechische Volk zukommen werde, griff Papandreou auf die Mythologie zurück. Man befinde sich auf einem schwierigen Kurs. Es sei eine neue Odyssee für das griechische Volk. Aber man kenne den Weg nach Ifaki und habe die Gewässer dorthin kartografiert. Es stehe eine anspruchsvolle Reise vor, warnte der Regierungschef. Die Heimkehr des homerischen Helden Odysseus vom umkämpften Troja nach Ifaki wurde zu einem 10-jährigen Irrweg mit unzähligen Gefahren und Hindernissen. Das Bild aus dem Epos dürfte angesichts der jüngsten Zahlen aus dem griechischen Finanzministerium ziemlich genau zutreffen.
Werner van Gent. Einen Drittel des ersten Rettungspakets an die Griechen soll der Internationale Währungsfonds IWF beisteuern, 15 Milliarden Euro. Dass Griechenland die nun will, erfährt der IWF gleich an seiner Frühjahrstagung, für welche die Finanzminister an den Sitz nach Washington gereist sind. Auch deres Wirtschaftsredaktorin Maren Peters ist deshalb dort. Ich habe sie gefragt, wie denn der IWF auf die hohle Hand aus Athen reagiert hat.
Ja, die Überraschung war nicht allzu groß, muss man sagen. IWF-Chef Dominik Strauss-Kahn hat Griechenland in einer knappen Stellungnahme heute dennoch erwartungsgemäß schnelle Hilfe zugesichert, viel mehr aber auch nicht gesagt. Man war ja vorbereitet auf diesen Hilferuf. Bereits Mitte der Woche hatte der IWF ein Expertenteam nach Griechenland geschickt, um eine Bestandsaufnahme der dortigen Wirtschaft zu machen. Das ist üblich, wenn ein IWF-Kredit ansteht. Man war also vorbereitet beim IWF.
Die 15 Milliarden Euro des IWF, die gibt's ja nicht umsonst. Was für Auflagen kommen da auf Griechenland zu?
Das ist zum jetzigen Zeitpunkt schwer zu sagen, da die Konditionen ja gerade ausgehandelt werden. Allerdings deutet einiges darauf hin, dass Griechenland den IWF-Kredit nur gegen harte Sparauflagen bekommen wird. Bereits gestern hat IWF-Chef Dominik Strauss-Kahn in einer Medienkonferenz hier in Washington gesagt, einfache Lösungen werde es nicht geben. Die Bewohner Griechenlands müssten ihre Probleme selber lösen und dürften auch nicht auf Ausnahmeregeln für Europäer hoffen. Das heißt, in anderen Worten, auf die Griechen kommen harte Zeiten zu. Das kann ziemlich bitter werden. Der IWF ist zwar neuerdings in einigen Fällen etwas weniger streng gewesen bei der Vergabe von Krediten, aber das war eher bei Ländern wie Polen der Fall, die als wirtschaftlich stabil gelten. Die weniger zuverlässigen Kandidaten, und dazu dürfte wohl auch Griechenland zählen, den verpasst der IWF nach wie vor strenge Sparauflagen. Die Kreditnehmer müssen dann öffentliche Ausgaben ganz kräftig zurückfahren, und das kann zum Beispiel auch heißen, Schulen schließen, Lehrer entlassen, Subventionen für Energie streichen, und das kommt in der Bevölkerung natürlich gar nicht gut an.
Wie geht es nun konkret weiter? Wie läuft das Prozedere beim IWF, bis dann tatsächlich Geld fließt?
Geld für die Griechen wird es erst geben, wenn sie dem IWF ein glaubwürdiges Sanierungsprogramm vorlegen können. Sie sollen damit beweisen, dass sie willens und in der Lage sind, das Land wieder auf Kurs zu bringen. Dieses Sanierungsprogramm handeln IWF und Griechenland gerade aus. Offenbar gibt es auch bereits eine Einigung über den Sparplan für das laufende Jahr. Über die Sanierungspläne für die nächsten 2 Jahre wird dagegen noch gerungen. Das kann noch einige Tage dauern. Und erst wenn dieses IWF-Programm steht, dann können auch die Europäer grünes Licht geben.
Maren Peters, strenge Hilfe also für Griechenland, aber immerhin Hilfe. Neigt sich eine lange Geschichte nun endlich ihrem guten Ende zu? Kaum, meint Urs Bruderer.
Zuletzt konnte man die Schlagzeilen lesen wie eine Fieberkurve. Die Finanzmärkte fordern von den Griechen 6% Zinsen. Spread klettert auf 7%, 7,5%. Gestern war man bei über 9% angekommen. Schluss, aus, zu viel, viel zu viel. Griechenland nimmt die Milliarden von IWF und Euroländern zu ca. 5% und schluckt mit ihnen, so heißt es, harte Bedingungen. Bis zu 45 Milliarden wurden den Griechen in Aussicht gestellt. Das klingt nach einer enormen Summe. Sicher wird sie die Fieberkurve aus den Schlagzeilen bringen, aber das Fieber selber wird nicht verschwinden. Denn für Griechenland sind 45 Milliarden gerade genug, um die Gläubiger bis Ende nächsten Jahres zu bedienen. Dann wird Griechenland ein weiteres Hilfspaket brauchen. Die Finanzminister der Euroländer haben bereits signalisiert, dass die Griechen mit ihnen in einem Jahr über weitere Milliarden reden könnten. Und so wird das noch eine Weile weitergehen. Griechenland sei ein Fass ohne Boden, sagen die Kritiker des Hilfspakets bereits. Griechenland brauche in den nächsten 5 Jahren bis zu 250 Milliarden Euro, rechnen manche Ökonomen vor. Eine Viertelbillion also. Wenn Geld ein Medikament ist, dann braucht Griechenland eine enorme Dosis. Und noch ist nicht klar, ob es auf die Kur auch anspricht. Denn das bewährteste Medikament, eine Währungsabwertung, steht dem Eurozonenmitglied nicht zur Verfügung. Beim IWF dürfte der Fall darum böse Erinnerungen an die Argentinien-Krise vor 9 Jahren wecken. Das Land hatte seine Währung an den Dollar gebunden und das Land ging bankrott, trotz IWF-Programm und IWF-Milliarden. Dabei hatte Argentinien vergleichsweise weniger Schulden als Griechenland. Eine Lehre aus dem argentinischen Fiasko dürfte sein, dass man die Darlehen für Griechenland nicht an zu strenge Auflagen knüpfen darf, auch wenn Euroländer und IWF derzeit nicht müde werden, von harten Bedingungen zu reden. Sie denken dabei wohl weniger an die Sache als an ihre Steuerzahler und das Vertrauen der Finanzmärkte. Aber wenn die Löhne und Renten in Griechenland zu stark sinken, dann wird die ohnehin schon schrumpfende Wirtschaft noch sehr viel länger weiter schrumpfen und aus einer harten Rezession wird eine volle Depression. Die Kunst wird also sein, eine Kur zu finden, die hart aussieht, ohne die Wirtschaft abzuwürgen. Letztlich ist das auch im Interesse der Geldgeber. Denn wenn der Balanceakt scheitert und Griechenland nicht innerhalb weniger Jahre den Weg zu Wachstum findet, dann sind auch ihre Darlehen in Gefahr. Wenn die Kur aber wirkt, werden sie ihr Geld zu besseren Zinsen zurückbekommen, als sie selber auf dem Finanzmarkt bieten müssen. Dann wird das Rettungspaket für die Helfer selbst sogar zu einem Geschäft.
Das war eine Einschätzung von Urs Bruderer in Brüssel. Letzter Anlauf zur Rettung der 11. AHV-Revision. Die zuständige Kommission des Ständerats schlägt einen Kompromiss vor, der vor allem Frauen mit kleinen Einkommen ermöglichen soll, vorzeitig ohne große finanzielle Einbußen in Rente zu gehen. Der SP geht dieses Modell zu wenig weit. Sie will mehr Geld für den vorzeitigen Ruhestand und droht erneut mit dem Referendum. Aus dem Bundeshaus Philipp Burkhardt.
Seit Jahren streitet das Parlament über die 11. AV-Revision, die das Rentenalter für Frauen von 64 auf 65 Jahre heraufsetzen will. Zankapfel ist die Frage, wie viel Geld bereitgestellt werden soll, um vorzeitige Pensionierungen abzufedern. Einen Scherbenhaufen hinterließ in der Frühlingssession der Nationalrat. Er beschloss zuerst ganze 1,15 Milliarden Franken für Frühpensionierungen, gab das Geld dann aber nicht frei. Dass eine solche Nulllösung im wahrsten Sinne des Wortes eine Volksabstimmung kaum überstehen dürfte, das ist allen klar. Deshalb wirft die zuständige Kommission des Ständerates nun einen letzten Rettungsanker aus. Sie hat ein Modell, das Sozialminister Didier Burkhalter in die Kommission eingebracht hat, leicht abgeändert und mit 9 gegen 3 Stimmen verabschiedet. 800 Millionen Franken spare man mit der Erhöhung des Frauenrentenalters ein, rechnet Kommissionspräsident Alex Kuprecht von der SVP vor. Die Hälfte davon, 400 Millionen, wolle man in den nächsten 10 Jahren preisgeben, um vorzeitige Pensionierungen finanziell möglich zu machen.
Die entsprechende Möglichkeit betrifft vor allem die Frauen, die jetzt ja auch ein höheres Rentenalter um 1 Jahr haben. Man war bereit, während dieser Übergangszeit von rund 10 Jahren dafür entsprechende Mittel zur Verfügung zu stellen.
Konkret sollen 71% der Frauen bei vorzeitiger Pensionierung davon profitieren, dass ihre Renten weniger stark gekürzt werden. Bei den Männern sind es nur 19%. Am wenigsten gekürzt wird bei Einkommen in der Höhe von rund 41.000 Franken für Verheiratete. Das aber geht der SP zu wenig weit. Die drei Parteivertreter in der Kommission haben buchstäblich über Nacht ein eigenes Modell entworfen, das 550 Millionen für Frühpensionierungen bereitstellen will, wie SP-Ständerätin Anita Fetz erklärt. Ziel des Vorschlags? Noch mehr Frauen zu begünstigen.
Er hat den Vorteil, dass er genau für jene die Frühpensionierung möglich macht, die gerade keine Ergänzungsleistungen mehr bekommen und auch keine volle AHV-Rente. Das sind über 80% der Frauen. Dort sind die niedrigen Frauenlöhne. Dort sind auch diejenigen Frauen, die praktisch nie oder kaum eine zweite Säule haben.
Die Lösung der Kommissionsmehrheit mit 400 Millionen Franken komme gar nicht in Frage, hält Anita Fetz klipp und klar fest. Wenn das im Parlament so durchkomme, sei das Referendum der Linken sicher. Bei den Mehrheitsverhältnissen im Ständerat, wo es für das SP-Modell nach dem Kommissionsentscheid gar nicht gut aussieht, setzt Fetz vor allem auf den Nationalrat. Sie hoffe, dass dort die Frauen von CVP und FDP der 550-Millionen-Lösung zustimmen würden. Doch zumindest die FDP erteilt dem Ansinnen schon jetzt in einer Medienmitteilung eine deutliche Absage. Die SP gefährde mit ihrer populistischen Träumerei die AHV massiv, liest man da wörtlich. Es deutet alles darauf hin, das Hickhack um die 11. AHV-Revision geht in den nächsten Monaten munter weiter.
Hier im Echo der Zeit geht es jetzt weiter mit C wie CVP, Chancen einer Wahl in Österreich und Ganach enchaîné. Zuerst aber G wie Garzón. Der spanische Untersuchungsrichter Baltasar Garzón schrieb 1998 Justizgeschichte mit seinem weltweiten Haftbefehl für den chilenischen Ex-Diktator Pinochet. Zuvor schon hatte Garzón in seiner Heimat die Regierung des Sozialisten González gestürzt mit Ermittlungen gegen dessen Todesschwadron, die in Frankreich Exilanten der baskischen ETA umgebracht hatte. Zurzeit untersucht er die Korruptionsskandale der spanischen Rechtsopposition, aber viele Hunde sind des Hasen tot und so hat sich denn eine unheilige Allianz seiner Feinde zu seinem Sturz verschworen. Zum Entsetzen namhafter Juristen und einer breiten Öffentlichkeit fehlt dazu nur noch wenig. Alexander Gschwind.
Anlass zur Hexenjagd auf den ehemaligen Pinochet-Jäger Baltasar Garzón war ein Erlass, mit dem er im Herbst 2008 die landesweite Öffnung von Massengräbern mit Opfern der Franco-Diktatur anordnete. Die rechtsextreme Gewerkschaft Manos Limpias, zu Deutsch saubere Hände, verklagte ihn deswegen als Rechtsnachfolgerin der frankistischen Falange-Bewegung wegen Amtsanmaßung. Habe er doch bewusst das Amnestiegesetz von 1977 verletzt, das alle Verbrechen der Diktatur für straffrei erklärte. Wir verteidigen damit nur den Rechtsstaat, der auch uns schützt, erklärte Altfalangist Miguel Bernhard im Namen der Kläger.
Nos mueve defender la ley, el Estado de Derecho y actuamos de acuerdo con nuestros principios democráticos y siempre en defensa
de la legalidad. Die plumpe Provokation wurde von Staatsanwalt Luciano Varela wider Erwarten als begründete Anzeige akzeptiert und beim obersten Gerichtshof zur Klage gebracht. Varela kokettiert zwar mit einer angeblich linken Vergangenheit, gilt aber als neidzerfressener Erzrivale Garzons, den er mehrfach öffentlich als selbsternannter Richtergott verhöhnt hatte. Trotzdem wurden alle Befangenheitsklagen von Garzons Verteidigung abgeschmettert und nahm das bizarre Verfahren seinen Lauf. Für Emilio Silva vom Dachverband der Franco-Opfer ein Skandal. Da sitzt nun ausgerechnet Garzón als erster Spanier auf der Anklagebank in einem Verfahren über Menschenrechtsverletzungen der Diktatur.
El primer español que se sienta en un banquillo como consecuencia de los delitos y violaciones de derechos humanos de la dictadura va a ser el juez Baltasar Garzón y eso es de una inmensa gravedad.
Auf einer Solidaritätsveranstaltung mit Garzón in der Madrider Complutense Universität rief auch der Oscar-Preisträger Pedro Almodóvar zum Widerstand auf. Wir müssen einen weiteren Sieg Francos verhindern, mahnte er bissig.
Debemos hacer todo lo que esté en las manos de todos y así debemos continuar, porque si no, yo creo que todo esto significa una nueva victoria de Franco.
An derselben Universität unterrichtet auch Strafrechtsprofessorin Araceli Manchon, die ihre juristische Laufbahn als Assistentin Garçons begann. Sie erklärt die Justizposse um ihren ersten Chef mit den vielen Feindschaften, die dieser sich mit seiner Unabhängigkeit nach allen Seiten schuf. Da treffen sich entlarvte Politiker mit Kollegenneid und Intrigen der radikalen Rechten zu einer gespenstischen Allianz.
Yo creo que es esa convergencia y el que todos juntos se han sentido capaces de hacer lo que nunca individualmente habrían sido capaces.
Auch Luis Moreno Ocampo, Chefankläger des Internationalen Strafgerichtshofes in Den Haag und einstiger Ermittler gegen die Verbrechen der argentinischen Militärdiktatur, zeigt sich entsetzt. Über Kompetenzen lässt sich alleweil streiten, meint er, aber keine nationale Gerichtsbarkeit darf Ermittlungen wegen Verbrechen gegen die Menschheit verhindern, und ein Delikt sind sie schon gar nicht.
Una amnistía nacional no se puede oponer a una investigación de crímenes de lesa humanidad. Uno puede seguirlo debatiendo, pero considerar que el que no opina lo mismo cometió un crimen, eso es sorprendente.
Garçon hat sich als erster und einziger weltweit solcher Fälle angenommen, die eben nicht nur Spanien angingen, sondern die ganze Welt. Das gilt für Todesschwadronen und Terrornetzwerke genauso wie für Pinochet oder die argentinischen Schergen Videlas.
El único que está en Harvard de un juez que investigó a los servicios secretos es Garzón. El caso de las GAL no es solamente un caso importante en España. En Harvard es el único juez del mundo que hizo eso. El caso Pinochet no es un caso de España, es un caso del mundo.
Wer also einen wie Garzón verurteilt, sagt Ocampo, wird sich 50-jährige Kritik der Menschheit aussetzen und sollte sein Urteil sehr genau begründen.
Yo creo que el juez que firme la condena de Garzón tiene que saber que por 50 años lo van a criticar. La humanidad, si no fundamenta muy bien por qué lo hace.
Wobei sich eine haltbare Begründung wohl kaum findet, fügt Ocampo hinzu. Ich jedenfalls wüsste nicht, wie sich sowas begründen ließe.
Alexander Gschwind. Lassen sich aus der Bibel direkt Antworten ableiten auf politische Fragen? Welche Werte gehören zu einem christlichen Menschenbild? Das sind so Fragen, mit denen sich die CVP morgen an ihrer Delegiertenversammlung in Chur beschäftigt. Sie beschäftigt sich also mit sich selbst und mit dem christlichen C im Parteinamen einmal mehr. Die Debatte ist nicht neu, wie der Bericht von Inlandredaktor Dominik Meyer zeigt.
Die C-Debatte ist so alt wie die CVP,
sagt Urs Altematt, der Freiburger Professor für Zeitgeschichte. Blicken wir zurück ins Jahr 1970, in eine Zeit des Umbruchs. Die Kirche hatte ihren allumfassenden Einfluss auf die Lebenswelt der Katholiken verloren. Dafür hatten die Katholiken ihren Kampf um die Emanzipation im liberalen Bundesstaat gewonnen. Es war die Zeit für einen neuen Kurs der katholisch-konservativen. Die Partei gab sich ein Programm der politischen Mitte und einen neuen Namen.
Sie haben mit 106 gegen 46 Stimmen dem Antrag des Zentralkomitees zugestimmt, Christlich-Demokratische Volkspartei der Schweiz,
rief Parteipräsident Franz Josef Kurmann am Reformparteitag den Delegierten zu. Die CVP war geboren. Um ein Haar übrigens wäre sie zur SVP geworden. Auch dieser Name stand zur Diskussion. Ein Jahr später ging der Name an die Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei. Sie wurde zur SVP und die CVP behielt das christliche C. Als Klammer zwischen konservativen und christlich-sozialem Flügel, wie 1970 der damalige Parteisekretär Urs Reinhardt sagte.
Die weltanschauliche Fundierung unserer Partei ist und bleibt der Integrationsfaktor par excellence. Das Ausschalten dieser einigenden Kraft wäre der Anfang vom Ende unserer Partei.
Die CVP habe damals eine ähnliche Diskussion über das Verhältnis von Christentum und Politik geführt, wie heute wieder, sagt Historiker Urs Altematt, mit den genau gleichen Fragen.
1970 hat die CVP festgehalten, dass sie sich zwar auf christliche Werte beruft, aber keine direkten Anweisungen aus der Bibel.
In den 80er und 90er Jahren blieben die Grundsatzdiskussionen über das C aus. Es begann jene Phase, in der die CVP selbst in den Stammlanden der Zentralschweiz bis zur Hälfte ihrer Wähler verlor, in den 90er Jahren vor allem an die nationalkonservative SVP. Vor 6 Jahren, nach weiteren harten Verlusten, erlebte die C-Debatte eine kurze Renaissance und jetzt die neue Diskussion über christliche Werte in der Politik. Es gehe auch darum, Wähler zurückzuholen, sagt CVP-Nationalrätin Lucretia Meyer-Schatz.
Ich
gehe davon aus, dass die Wähler generell, die sich mit diesen Werten identifizieren können, auch wieder zurückzugewinnen sind.
Die CVP müsse sich zudem abgrenzen von den übrigen Mitteparteien, sagt Maya Schatz, die in der C-Debatte an vorderster Front mittut. Ein christliches Menschenbild vereine Eigenverantwortung und Solidarität. Der Zeitpunkt sei genau richtig, über dieses Zusammenspiel zu diskutieren.
Es ist ein Bedürfnis einer sehr groß verunsicherten Gesellschaft, sich vermehrt nach Werten orientieren zu können. Die Menschen suchen Halt, und um Halt zu dokumentieren, muss man die Werte in den Vordergrund stellen.
Doch ein Kenner der CVP ist skeptisch. Ivan Rickenbacher war von 1988 bis 1992 Generalsekretär der Partei. Der Politik- und Kommunikationsberater bezweifelt, dass die C-Debatte der richtige Weg ist.
Ich glaube, in der Auffassung vieler Bürgerinnen und Bürger sind diese religiös geprägten Begriffe in den Bereich der Intimsphäre verlagert und sie werden nicht gerne sozusagen als Etikettierung für eine Partei akzeptiert.
Hinzu komme, dass inzwischen die SVP das Zepter in ethisch sensiblen Themen von der CVP übernommen habe.
Zum Teil hat die SVP solche Themen mit einer sehr dogmatischen Position besetzt, zum Beispiel Fristenlösung und Stammzellendebatte, und damit einen Teil der christlich-demokratisch-konservativen Wählerschaft stärker angesprochen.
Rickenbacher wünscht sich von der CVP Antworten auf konkrete Fragen zur sozialen Gerechtigkeit, zur Ökologie oder zum Verhältnis zur EU. Darum werde es letztlich auch gehen, sagt CVP-Nationalrätin Lucretia Meyer-Schatz. Die christlichen Werte seien wie ein Kompass, gerade für politische Alltagsfragen. Doch in der öffentlichen Wahrnehmung schwebt die C-Debatte noch in etwas höheren Sphären. Und am Schluss bleibt die Frage, wie viele Wählerinnen und Wähler sich künftig nach dem CVP-Kompass richten werden.
Heinz Fischer ist Bundespräsident in Österreich und übermorgen Sonntag wird er als das wiedergewählt. Denn nebst ihm gibt es nur noch zwei weitere Personen, die kandidieren. Den rechtskonservativen Rudolf Gehring von der Christenpartei und die rechtsnationalistische Barbara Rosenkranz von den Freiheitlichen, beide chancenlos. Unsicher sind eigentlich nur die Höhe des Sieges des sozialdemokratischen Amtsinhabers Fischer und die Wahlbeteiligung. Und letztere ist auch die größte Sorge der politischen Öffentlichkeit Österreichs. Denn wenn kaum einer wählt, könnte das Amt des Präsidenten beschädigen. Joe Schelbert.
Felden in Kärnten. Der gemischte Chor des Städtchens begrüßt den amtierenden Bundespräsidenten Heinz Fischer vor dem Gasthof mit einem Ständchen. Österreichs Präsidentschaftswahlkampf scheint urgemütlich, auch weil das Interesse dafür mäßig ist. Drinnen im Saal appelliert denn auch der Kandidat Fischer an die Anwesenden, doch bitte wählen zu gehen.
Liebe Kärntnerinnen und Kärntner, übt euren Einfluss aus, nehmt euch Zeit zu wählen, im Interesse unserer Republik, im Interesse unseres Landes. Ich danke euch.
Auch Fischers einzige wirkliche Gegenkandidatin, die rechtsnationalistische Barbara Rosenkranz, versucht mit einer Countryband die Bürgerinnen und Bürger an ihre Veranstaltung in einem Linzer Shoppingcenter zu locken. Auch sie hat die gleiche Botschaft.
Lassen Sie sich bitte nicht den Unsinn vom Weißwählen oder vom Daheimbleiben einreden, wenn Ihnen Werte wie Familie, Heimat, Kinderfreundlichkeit wichtig sind. Gehen Sie daher zur Wahl. Geben Sie mir am 25. April Ihre Stimme, damit ich meine Stimme für Sie erhöhen kann.
Am Sonntag ist Wahl und niemand geht hin. Wenn es denn so kommt, trägt dafür in erster Linie die konservative Volkspartei, die ÖVP, die Verantwortung. Immerhin, Regierungspartei, schickt sie aus Angst vor einer Kanterniederlage gegen den beliebten Sozialdemokraten Heinz Fischer keinen Kandidaten ins Rennen und gibt darüber hinaus auch keine Wahlempfehlung ab. Für Parteigeneralsekretär Fritz Kaltenecker ein normales demokratisches Recht.
Die Bundespräsidentenwahl ist de facto entschieden. Das Bild ist so, wie es ist. Es wird am 25. April Heinz Fischer wiedergewählt geworden sein. Und wir haben entschieden, dass wir uns nicht bewerben.
Doch in der ÖVP rumort es deswegen. Spitzenrepräsentanten der Partei erklärten, Heinz Fischer zu wählen. Konservative Hardliner wiederum riefen zum faktischen Boykott der Wahl auf und erklärten, sie würden weiß, also leer und damit ungültig einlegen. Offiziell sagt die ÖVP nichts zum internen Streit. Generalsekretär Kaltenegger wiederholt seit Tagen nur noch die Parteilinie.
Wenn der eine oder andere meint, dass er einen der drei Kandidaten wählen will und das auch öffentlich sagt, dann ist das so in einer Volkspartei. Wir haben entschieden, keine Wahlempfehlung abzugeben, in welche Richtung auch immer.
Heinz Fischer selbst gibt sich gelassen, dass die ÖVP ihn, den amtierenden Bundespräsidenten, nicht empfiehlt. Immerhin habe die ÖVP ja auch keinen Gegenkandidaten aufgestellt.
Indirekt ist das ja ein Ausdruck eines gewissen Vertrauens zu mir. Manche empfehlen, Heinz Fischer zu wählen, manche empfehlen, Weiß wählen, manche äußern sich gar nicht. Und das hängt wahrscheinlich mit einer gewissen Frustration zusammen. Ich habe schon viele, viele Wahlen hinter mir. Oft geht es fair zu, manchmal geht es weniger fair zu. Ich werde es aushalten.
Fischers Partei, die SPÖ und auch die Grünen nehmen den faktischen Boykottaufruf der ÖVP weniger gelassen. Angesichts wachsender Politikverdrossenheit, sinkender Wahlbeteiligung könne doch nicht Wahlabstinenz empfohlen werden. Und bedenklich sei auch, dass damit der amtierende Präsident auf eine Stufe mit der rechtsnationalistischen Barbara Rosenkranz von der FPÖ gestellt werde. Das weiß eigentlich auch die ÖVP, daher soll es darüber eine Aussprache geben, allerdings erst nach der Wahl.
Mit dem Beitrag von Joe Schelbert ist es 18.36 Uhr geworden. Fürs Dossier blättern wir in einer dünnen Zeitung, oft umfasst sie bloß 8 Seiten. Das Layout ist von vorgestern, die Schrift winzig, Bilder gibt es praktisch keine. Und trotzdem ist der Canard Enchaîné eine sehr wichtige Zeitung in Frankreich. Von Lesern und Leserinnen geliebt, von den Mächtigen gefürchtet. In einem Land, in dem immer mehr Zeitungen ausbluten, dem Staat hörig sind oder mutlos berichten, bietet als einziger der Canard noch Woche für Woche wirklich kritischen Journalismus. Dessen langjähriger Chef Claude Angeli trat heute in Genf auf dem Weltkongress für investigativen Journalismus auf, der die Stars des Recherchierjournalismus versammelt. Dort hat ihn Fredrik Steiger getroffen.
Am Mittwoch haben Frankreichs Politiker und Wirtschaftsbosse Muffensausen, denn am Mittwoch erscheint der Canard Enchaîné. Die führende Satire- und Recherchezeitung des Landes. Woche für Woche wartet sie mit Brisantem auf. Ihr Chefredaktor ist seit einem Vierteljahrhundert Claude Angeli. Er entspricht dem Bild des harten und hartnäckigen Recherchejournalisten perfekt. Dicke Brille, Zigarillo, abgetragenes Jackett, grimmiger Blick. Nur wenn er von den jüngsten Primeurs erzählt, lächelt der 78-jährige Grand Old Man des französischen Recherchierjournalismus fast spitzbübisch. Dem Canard geht es gut, sagt er, nicht ohne Stolz.
C'est confortable. Comme on a une petite équipe, comment on n'a pas tous une voiture de fonction, quand on n'a pas tous une secrétaire.
Nur gut 50 Journalisten und Karikaturisten, keine Dienstwagen, keine Sekretärinnen, keine teuren Newsrooms, sondern enge Recherchierklausen und rund 500.000 Auflage. Man schreibt auch ohne ein einziges Inserat solide Gewinne und die gehören, wie die ganze Zeitung, den Redaktoren. Wer im Bild sein will, was in Frankreich wirklich läuft, kommt um den Canard nicht herum. Wie in vielen Ländern haben viele Zeitungen auch hier den teuren und von Politikern wie Inseratekunden wenig geliebten Recherchierjournalismus fast aufgegeben.
Il y a pas des journaux qui se mettent à dire nous voulons faire d'investigation, mais il y a des journalistes qui au sein.
Es gäbe zwar noch Journalisten, die aufdecken und enthüllen wollten, doch ermutigt würden sie kaum und die Redaktionen würden ausgedünnt wie fast überall in der Welt, bedauert Claude Angeli.
Je sais plus quel est le rédacteur en chef qui disait étonnez-moi. Je sais plus qui c'est.
Welcher Chefredaktor fordere heute noch von seinen Leuten, regt mich auf? Und wer hat noch die Mittel, um ganze Journalistenteams Tage, Wochen oder gar Monate auf ein Thema anzusetzen? Nur dank solcher Recherchen hingegen vermochte aber der Canard so aufsehenerregende wie politisch wichtige Skandale aufzudecken. Etwa jenen um den zentralafrikanischen Kaiser Bokassa, der dem damaligen französischen Präsidenten und Jagdfreund Valéry Giscard d'Estaing Diamanten schenkte, was Giscard vermutlich die Wiederwahl kostete. Oder die Affäre um den Geheimdienst, der hinter der Versenkung des Greenpeace-Schiffes Rainbow Warrior steckte. In Frankreich ist die Lage besonders trist. Die öffentlich-rechtlichen Medien werden von Präsident Nicolas Sarkozy kontrolliert, die meisten privaten von seinen engen Freunden. Angeli dazu trocken,
«C'est vrai à 110%.»
Das sei zu 110% wahr. Das Weltblatt Le Monde ist schmalbrüstig geworden. Libération brav und ständig im Überlebenskampf. Der Figaro ist die Stimme seines Herrn, des korrupten Lokalpolitikers und Rüstungsbarons Dasso.
Quand il y a deux rafales qui se cassent la figure dans
Wenn also über dem Mittelmeer zwei Rafale-Kampfflieger zusammenprallen, lese man das im Figaro nicht. Leider täten sich auch Radio und Fernsehen mit Recherchen nicht hervor. Die führenden Nachrichtensendungen von TF1 und France 2 seien sterbenslangweilig. Der alte Kempe sieht aber gerade im Recherchierjournalismus die einzige Überlebenschance für die klassischen Medien.
C'est la qualité du journalisme qui peut redresser cette situation. C'est la volonté des journalistes d'imposer dans leur
Journalisten müssten innerhalb ihrer Redaktionen und innerhalb der Gesellschaft das Recherchieren und Aufdecken wieder durchsetzen. Hier liege ihre Daseinsberechtigung.
Il faut révéler des choses que on ne veut pas que vous sachiez, que ce soit l'opposition, la majorité, les syndicats.
Für eine Demokratie sei es zwingend, dass Dinge aufgedeckt würden, welche der Staat, die Opposition, die Firmen, die Gewerkschaften oder wer auch immer gerne unter dem Deckel hielten.
Et donc un journal doit révéler ce qu'il y a derrière, ce qui se passe en coulisses, ce qui se prépare et ce qu'on ne veut pas que le public sache.
Gemäß dem Leitspruch des Canard, die Pressefreiheit nutzt sich nur ab, wenn man sie nicht nutzt. Der Canard Enchaîné zieht jedoch eine klare Grenze. Privates bleibt privat. Nie hat er über die angeblichen Affären von Präsident Sarkozy und Carla Bruni berichtet. Wohl aber enthüllt, dass Ex-Ministerin Rachida Dati plötzlich der Dienstwagen und die Leibwächter entzogen wurden, weil sie Gerüchte in Umlauf gesetzt haben soll. Denn hier wurde es auf einmal politisch. Ebenso, als Sarkozy den Geheimdienst auf vermutete Quellen der Indiskretionen ansetzte.
Mais quand on voit comment une rumeur fausse peut devenir une affaire d'État avec le contre-espionnage mêlé à cette affaire, contre-espionnage qui vient.
Eine der erfolgreichsten Rubriken der Wochenzeitung ist übrigens Le Journal de Carla. Da erfährt die Nation, was wirklich los ist im Élysée, aber auch hier mit Ausnahme der Schlafzimmer. Claude Angeli bedauert aber, dass die Leserinnen und Leser nicht genügend einforderten.
Ce n'est pas seulement la faute des directeurs de journaux, des directeurs de rédaction ou des journalistes si la presse est en baisse.
Die Pressekrise sei nicht nur der Fehler der Presse, es liege leider auch an mangelnder Neugier, an fehlendem Interesse im Publikum. Weshalb er lange zögert, auf die Frage, ob er die Zukunft des kritischen Recherchierjournalismus optimistisch sehe.
Moyennement. J'espère avoir tort.
Mäßig, meint er, und er hoffe, er täusche sich. Dann greift er zum Telefon und fädelt den nächsten Primeur ein. Es geht um einen Politiker und engen Vertrauten Sarkozys. Man kann sicher sein, die Sache wird nächsten Mittwoch in Frankreich zu reden geben.
Le Canard Enchaîné, eine dünne Zeitung mit viel Gewicht. Das war ein Dossier von Fredrik Steiger. Und das war das Echo der Zeit. Verantwortlich war Monika Oetli, für die Nachrichten Thomas Kropf, am Mikrofon Simon Fatzer.
Sie hörten einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.